möchte uns einen Text lesen aus Lukas 12, auf den ich mich dann auch in der Predigt noch beziehen will. Lukas 12, da geht es um ein Gleichnis von den Versen 35 bis 40. Der Herr Jesus Christus spricht: Eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Wache und wenn er in der dritten Wache kommt und findet sie so, glückselig sind jene. Dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Ja, liebe Geschwister, heute Morgen soll unser Thema sein, ich hatte es schon angekündigt, Belohnung. Aber nicht einfach nur so um Belohnung, sondern die Belohnung bei der Wiederkunft Christi. Und ich stieß darauf, als ich in der stillen Zeit den Kolosserbrief las und mir im Kapitel 3 des Kolosserbriefs so deutlich gemacht wurde, dass wir ganz und gar nach einem Leben mit Christus streben sollen, der uns verändert hat, wenn wir Kinder Gottes sind, und unser ganzes Leben lang auch noch verändern will, zu Nachfolgern und Dienern des lebendigen Gottes. Und dazu ist es notwendig, dass wir nach dem Suchen und nach dem Ausschau halten, was Gottes Wille für uns ist in Christus Jesus, damit wir ihm immer ähnlicher werden können. Und so hoffe und wünsche ich für mich, aber genauso für uns alle, dass wir das auch wirklich wollen, Gott bzw. Jesus ähnlicher zu werden. Und so lese ich Kolosser 3, 1 bis 3. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Jesus ist unser Heiland und Erlöser und hat noch viel mehr für uns vorbereitet. Unser Leben, welches die Welt nicht erkennen kann, wenn wir in Christus sind, ist verborgen in Christus. Das heißt, wir gehören vollständig dem Herrn Jesus und er hat etwas ganz Besonderes an uns getan, aber auch noch mit uns vor. Und egal, ob du nun 7 oder 70 bist, von dieser Warte aus wollen wir auch auf die Belohnungen schauen, die uns verheißen sind. Und warum sollen wir nicht einmal über das reden, was uns erwartet, wenn wir den Herrn Jesus Christus doch sehnlichst erwarten? Und es ja das ist, worauf Christus Jünger sich schon jetzt und eigentlich ein Leben lang freuen dürfen, sobald sie zum Herrn gekommen sind. Und es gibt so viel Elend, so viel Kummer, Trauer und Not in dieser Welt, aber Christen sind eine GmbH voller Freude. Das stammt nicht von mir mit der GmbH, aber leben wir auch dementsprechend einer Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung? Denn das, was wir hier unserem Herrn und Heiland Christus leben, wird er mit seiner vollständigen Gegenwart belohnen, schon hier, aber vor allen Dingen in der Zukunft, wenn wir bei ihm sein dürfen. Und das ist wohl die größte und schönste Belohnung, die wir erwarten dürfen. Und darum geht's, zu erwarten, dass der Herr Jesus Christus in Herrlichkeit wiederkommt, uns abberuft oder uns zu sich holt. Jedenfalls stehen die Belohnungen für eine treue Christusnachfolge schon im Hier und Heute fest. Sprechen aber alle davon, dass sie auf die Zukunft gerichtet sind, und unvergleichlich sind mit Dingen dieser Weltzeit. Und dazu möchten wir uns heute mit 7 Belohnungen mal befassen. Und es gibt bestimmt noch mehr, denn allein die Kronen- und Siegesgrenze habe ich für einen späteren Zeitpunkt aufgehoben. Wenn es also heute um 7 Belohnungen gehen soll, haben wir auch 7 Punkte. Beginnt, wie wir in der Schriftlesung hören durften, möchten wir uns mit der Belohnung der Ehre beschäftigen. Und die hat etwas mit der Erwartung zu tun und auch wie wir warten. In diesem Gleichnis aus Lukas 12, 35 bis 40 und eines in wenigen Versen darauf, ab Vers 42 bis 48, wo es um die treuen und klugen Verwalter geht, macht Jesus deutlich, dass es schon darauf ankommt, wie wir jemanden oder etwas erwarten, beziehungsweise ob wir überhaupt vorbereitet sind, wenn sich jemand ankündigt oder angekündigt hat. Manchmal, und das wird hier ebenfalls deutlich, geschehen ja Dinge, die sich nicht ankündigen. Und umso mehr müssen wir wachen, dass niemand zum Beispiel einfallen kann oder unliebsam uns überraschen kann, wie zum Beispiel ein Dieb. Ich habe noch nie irgendwo gelesen oder gehört, dass sich ein Dieb, der einen Raub ausführen will, angekündigt hat. Bis auf vielleicht Hollywood-Filme. Bitte seien Sie heute Abend nicht zu Hause, damit ich Sie ausrauben kann. Habe ich so noch nicht gehört. Und auch wenn es scherzhaft klingt, gehen wir oft so mit unserem Gott um, der eindeutig sagt, dass er wiederkommen wird. Doch wir leben so, als ginge uns dies nichts an, oder wir leben so aufs Geratewohl hinaus in den Tag hinein, als wenn auch wir keine Hoffnung oder Zukunft hätten. Und ich rede nicht von der Welt, die Christus nicht kennt, sondern von uns Kindern Gottes wohlgemerkt. Lebe ich denn so, dass mein Herr hier und heute, jetzt unverzüglich kommen kann, oder brauche ich noch Aufschub, weil ich nicht alles in meiner Beziehung mit dem Herrn oder als Auswirkung davon mit meinem Nächsten geklärt habe? Bin ich wirklich bereit, dass der Herr Jesus jederzeit wiederkommen kann? Sicher möchte ein junger Mensch noch etwas vom Leben haben, wie es heißt, aber Kinder Gottes haben mehr vom Leben schon jetzt. Denn es ist ein ewiges Leben und das ist nicht auf das Diesseits ausgerichtet, sondern auf das Jenseits. Deshalb mahnt der Herr Jesus, dass wir wachen sollen und stets bereit sind, da der Hausherr, dessen Knechte und Mägde wir hoffentlich sind, bald wiederkommen wird. Wird Gott sich da nicht fragen, beziehungsweise uns fragen, was wir die ganze Zeit getan haben? Haben wir die rechte Zeit ausgekauft? Oder sind wir treulos gewesen und haben uns nur um uns selber gekümmert? Das geht schon damit los, ob wir einander gesehen haben, ob der andere uns so wichtig ist, dass wir sein Wohl suchen aus Liebe und aus Liebe, die auch der Herr ja uns erwiesen hat. Sind wir nicht schuldig, einander zu lieben, gerade weil wir wissen dürfen, wir sind geliebte Kinder des Höchsten und Allmächtigen? Geht es uns ins Mark und Bein voller Freude, Kinder des lebendigen Gottes zu sein? Die aber Verantwortung und mindestens eine Aufgabe haben hier gegenüber anderen. Wo soll ich denn üben, wenn nicht unter den Geschwistern und Heiligen Gottes? Das nächste, brennen unsere Lampen. Sind wir voll Heiligen Geistes und geben ihm Raum in unserem Leben und lassen wir durch den Geist Gott in uns wirken? Den Heiligen Geist haben wir, wenn wir zu Jesus gehören. Doch Leben im Geist ist etwas völlig anderes, weil der Geist Gottes uns antreibt, dieses zu tun oder jenes zu lassen. Das heißt, unser Geist und unser Wille ist dem Willen des Vaters völlig unterstellt. Dann sind wir im Willen des Vaters, der uns eint, als Geschwister und Kinder Gottes, die einander dienen. Wenn der Herr bei seinem Wiederkommen uns so antrifft, ausgerüstet mit genügend Öl in unseren Lampen, so weiß er, dass wir nicht faul waren, sondern stets bereit, ihn auch zu erwarten, egal wann er kommt. Wir erwarten doch nicht irgendjemanden, sondern den Herrn Jesus Christus, der uns nach Hause holt. Und wie belohnt der Herr unsere Treue? Dieser Vers hat mich sehr ermutigt. Lukas 12, 37. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Das heißt, Christus will und wird ihnen dienen und Gemeinschaft mit ihnen haben, kurz gesagt. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Aber bereit zu sein heißt auch, nicht genau zu wissen, wann der Herr dann wirklich kommt. Denn schließlich kommt er, wenn es der Vater bestimmt. So dürfen wir auch voller Hoffnung warten, aber mit Fleiß und mit Bedacht, um nicht unvorbereitet überrascht zu werden, sondern in Erfüllung unserer Pflicht als Kinder Gottes. So kommen wir auf die zweite Belohnung, die Gemeinschaft selbst. Johannes 14, 3 und 4 steht, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Jesus sagt hier ganz eindeutig zu seinen Jüngern, dass er weggeht, aber auch gleichzeitig, dass er wiederkommt, um die Gläubigen abzuholen. Das ist demnach auch der Grund unserer Hoffnung und des Wartens der Gläubigen. Jesus Christus lässt seine Kinder nicht im Stich und sorgt für uns unser Leben lang, weil er etwas vorbereitet hat, denn Gott will unbedingte Gemeinschaft mit seinen Kindern, wie er es auch schon von Anfang an noch vor Grundlegung der Welt vorhatte. So wertvoll und wichtig sind wir ihm, dass er uns eine Wohnung bereitet hat, weil er mit dir und mir zusammen sein will. Der Herr Jesus spricht aber auch an, dass wir wissen können, wie wir an diese Stätte kommen, die für uns bereitet ist. Die Jünger verstanden den Herrn Jesus damals noch nicht so, weil sie seinen Heiligen Geist nicht hatten. Dennoch sagt ihnen Jesus zu, dass sie wüssten, wo es lang geht. Sie hatten Jesus vor sich, mit sich, um sich und konnten doch nicht alles verstehen. Und wir sehen Jesus heute nicht mehr so von Angesicht zu Angesicht, erst später wieder, und darauf dürfen wir uns freuen. Aber Jesus hat uns nicht verwaist, nicht alleine zurückgelassen, sondern mit seinem Heiligen Geist beschenkt, der uns in die ganze Wahrheit leitet, und somit sind wir segensreich beschenkt und dürfen auch wissen, wo es lang geht. Und dass es nur einen einzigen Weg zum Vater gibt, wie der Herr dann auch Thomas bestätigt hat. Johannes 14, 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der Weg. Und das ist der Weg, der an diesen himmlischen Ort führt. Der Ort, auch als Himmel bekannt, wird ja nicht im Detail beschrieben. Aber wichtig ist für uns, als Kinder Gottes zu wissen, dass wir bei dem Herrn Jesus und Gott, dem Vater, sein werden. Welch eine große Belohnung, auf die wir uns allesamt miteinander freuen dürfen. Und das führt uns zu der dritten Belohnung, die mit dem Recht zu tun hat, Bürger des Himmels zu werden und darüber hinaus einen neuen Leib dann zu erhalten. Philipper 3, Abvers 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Wir sind noch in der Welt und müssen mit dem klarkommen, was täglich so auf uns einströmt, an erfreulichen wie an trübsinnigen Dingen bis hin zu keinesfalls verständlichen oder manchmal sogar unnützen Dingen. Doch unser Herr Jesus Christus weiß um all diese Dinge und möchte, solange wir uns hier als Kinder Gottes noch aufhalten auf der Welt und auf unsere eigentliche Heimat warten, dass wir ihm vertrauen und ihm nachfolgen, wie als würde er noch mitten unter uns sein. Und er ist es. Denn wie eben schon angesprochen, sind wir nicht allein. Und das macht den Irrsinn hier auf der Welt nur noch halb so schlimm. Zumindest für die, die Gott vertrauen, weil sie wissen, es geht weiter. Und wenn wir jetzt im Namen Jesu Christi leiden und ausharren, so werden wir auch die Belohnung eines neuen Leibes bekommen. Jetzt sind wir noch in Niedrigkeit und werden später mit einem herrlichen Auferstehungsleib ausgestattet werden. Und mit Niedrigkeit kannte der Herr sich aus. Darin war und ist uns der Herr Jesus ein Vorbild, wie in seiner Treue und Geduld. Er hat sich selbst erniedrigt und hat sich klein gemacht, kam auf diese Welt und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und das steht auch im Philipperbrief. Jesus will Gemeinschaft mit uns, wie eben betont. Und wenn wir bei ihm sein werden, so wird er uns völlig umgestalten und wir werden einen Leib der Herrlichkeit Christi haben. Wir werden eins sein mit Christus in Gott. Wir sollen also nicht nach den irdischen Dingen trachten, denn wir wissen, da kommt noch was und es ist nicht das Ende hier. Und der Herr wird uns für unsere Treue belohnen und wir dürfen uns freuen über einen neuen Leib, der nicht mehr zu dick, zu dünn, zu schwach oder zu krank ist. Denn wir werden sein wie der Herr und ewig leben in Herrlichkeit. Und so kommt wieder das Erwarten zum Ausdruck. Voller Sehnsucht und Ungeduld warten wir auf unseren Erlöser. Die ganze Schöpfung wartet, der uns zwar schon hier von unseren Sünden erlöst hat, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir unser Leben ihm gegeben haben, der uns aber völlig in sein Bild hinein verwandeln wird, dann wird unsere Heiligung, in der wir uns hier mit unserem niedrigen Leib befleißigen sollen, vollendet sein. Nochmal Hebräer 9, 27 und 28. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Warten wir? Hiernach wollen wir Ausschau halten und dafür dürfen wir bereit sein, wie es in der ehrenvollen Belohnung am Anfang schon anklang. Bereit zu sein, wenn der Herr wiederkommt, um in seine Gegenwart zu treten. Das ist die Belohnung Nummer 4, die Gegenwart Jesu. Und hier gehen wir dann auf die eben erwähnte Kolosserstelle ein, die besagt, Kolosser 3 ab Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, euer Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Als wir zum Glauben an Jesus Christus kamen, welches ja nicht unser Verdienst ist, sondern seiner Gnade zu verdanken, so sind wir der Sünde und den fleischlichen Begierden gestorben, weil wir mit Christus begraben wurden in den Tod, der uns von aller Sünde und Schuld freigemacht und freigesprochen hat, seiner Auferstehung. Niemand kann uns also mehr anklagen als Kinder Gottes. Und darum ist unser ganzes Leben in Christus und wir sind verborgen in ihm. Man könnte auch sagen, geborgen in dem Herrn, der uns vollständig gereinigt hat und uns ja, wie eben angesprochen, umgestalten wird in sein Bild hinein. Und das bewirkt seine Gegenwart. Und wenn auch hier ein großes Lernfeld auf der Welt bestehen bleibt und wir uns in Heiligung üben sollen, so werden wir mit Christus einmal völlig gleichgestaltet sein in Herrlichkeit, also in seiner ewigen Gegenwart. Und das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt nicht mit seiner Gegenwart rechnen oder tun und lassen können, was wir wollen, sondern weil wir mit der Gegenwart Jesu in unserem Leben rechnen, werden wir auch in der Gegenwart Jesu in Zukunft bleiben. Nichts und niemand kann uns aus der Hand Jesu Christi reißen. Schon jetzt nicht und erst recht nicht, wenn wir vollkommen eins mit Christus sein werden, als sein Leib und ihm gleichgestaltet sind. So sind wir jetzt schon sicher in Christus, der uns in sich verborgen hat, das heißt verhüllt und in Sicherheit. Wir sind zwar noch in der Welt, aber verborgen und damit fest in Gott, in Gottes Hand und im Heiland und Erlöser, der stets uns vorangeht, der uns den Weg weist, den wir gehen sollen und dem wir unser Leben in Gott überhaupt erst zu verdanken haben. Er bestimmt unser Leben und Christus ist unser Leben. Danach wollen wir leben. Johannes drückt diese Geborgenheit in Gott mit den Worten aus. 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ist es nicht segensreich und hoffnungsvoll zugleich zu wissen, wir werden sein wie unser Herr und ständig in seiner Gegenwart leben? Wir werden keine Fragen mehr haben. Rechnen wir heute schon damit, dass unser Leben verborgen ist in Gott und dass er hier mitten unter uns ist? Das heißt, er weiß auch, was du tust. Ist es aber zu seiner Ehre oder lebst du nur für dich allein, für dich selbst? Und diese Frage würde ich nicht stellen, wenn ich sie nicht selbst beantworten müsste. Wie aber sieht mein Leben aus? Geheiligt, das heißt abgesondert für Gott und damit Gott wohlgefällig? Schaue ich selbst nach oben in all dem, was ich vorhabe, oder schaue ich auf mich selbst und damit gleichzeitig auf all meine Unvollkommenheit und mein Versagen? Als Antwort habe ich geschrieben, das ist aber mein sehnlichster Wunsch, dem Herrn zu gefallen und ihm keine Schande zu machen, denn er hat mich, und das gilt uns allen, die wir Kinder Gottes sind, gerecht gemacht, indem er unsere Schuld auf sich nahm. Und das ist Belohnung Nummer 5, die Gerechtigkeit. 1. Thessalonicher 3, 12 und 13. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Wir alle brauchen Liebe und sollen uns in der Liebe üben, zueinander, als Kinder Gottes, als Geschwister und auch gegenüber denen, die noch draußen sind und von Jesus Christus nichts wissen. An der Liebe sollen wir als Jünger Christi erkannt werden. Und dazu brauchen wir Stärkung, brauchen wir Hilfe und Trost von Gott, der uns über alle Maßen geliebt hat und will, dass wir ihm ähnlicher werden, auch in Dingen, die wir tun. Gegenseitig dürfen wir uns also stärken im Glauben und auch wenn wir hier noch unvollkommen sind. Aber so wie Christus uns geliebt und aus dieser Liebe heraus sich selbst für uns hingegeben hat, so sollen wir einander begegnen, sollen wir einander lieben. Haben wir verdient, dass Jesus unsere Strafe trug? Sicher nicht. Aber an diesem Beispiel können wir Gerechtigkeit Gottes lernen und aufeinander zugehen, auch wenn uns jemand oder gerade wenn uns jemand verletzt hat. Hat nicht Christus alles für uns freiwillig erduldet und es dennoch nicht gelassen? Philipper 2, Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das ist die Niedrigkeit, von der wir eben gesprochen haben. Aber er wurde über alles erhöht, weil er gehorsam war dem Vater gegenüber. Und hiernach sollen auch wir leben und uns selbst nicht so wichtig nehmen, aber dafür dem anderen alles geben, weil auch der Herr sich selbst für uns gegeben hat. So kann unser Leben gar nicht reich genug sein an christlicher Nächstenliebe, wie jemand gesagt hat. Die Quelle, aus der wir schöpfen dürfen, versiegt niemals. Denn Gott ist die Liebe und aus dieser Quelle dürfen wir schöpfen. Verlassen wir uns also nicht auf Menschen, sondern lernen von dem, der sich selbst hingegeben hat, aus Liebe für uns. Das ist Gnade und Barmherzigkeit. So werden auch wir mit Gerechtigkeit aus Liebe belohnt werden, wenn wir Gerechtigkeit einem anderen zuteil werden lassen. Und so bleiben wir bei der sechsten Belohnung gleich bei den Thessalonichern, wo Paulus von der Belohnung der Auferstehung predigt. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Wir haben betrachtet, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt und von dort wiederkommen wird, wo auch unsere Stätte für uns bereitet sein wird, im Himmel bei Gott. Paulus lässt keinen Zweifel daran, dass der Herr Jesus Christus, der für uns gelitten hat, der für uns starb und der auferstanden ist, gen Himmel aufgefahren ist, der gleiche Herr ist, der wieder zu uns zurückkommen wird. Unser Thema sind heute nicht die unterschiedlichen Signale, Befehlsruf, Stimme eines Engels oder den Schall der Posaune. Aber alle beziehen sich auf das Großereignis, auf das alle gläubigen Christen warten, nämlich die Wiederkehr Christi selbst. Wir beziehen uns darauf heute, dass der Herr lebt und auferstanden ist und dass wir mit ihm leben dürfen. Es werden aber dies vernehmbare und eindeutige Zeichen sein, wenn der Herr wiederkommt, und dann werden alle, die in Jesus Christus sind, aber bereits verstorben, auferstehen. Hintergrund ist, die Thessalonicher hatten befürchtet, dass irgendjemand von Gott vergessen werden könnte und dass die, die schon gestorben sind, zurückbleiben müssten und nicht an die von Jesus bereitete Stätte gelangen könnten. Doch der Apostel Paulus bestätigt ihn, dass der Herr sich auch darum kümmert und dass niemand verloren geht. Verloren geht in dem Sinne, dass seine Kinder zu ihm kommen, beziehungsweise alle Kinder Gottes ja wirklich zum Herrn kommen, selbst wenn sie bereits gestorben sind. Die aber zu Christus gehören, werden sogar die Ersten sein, die auferstehen werden und danach alle anderen. Wohlgemerkt, es geht um Kinder Gottes, denn die werden dann ja zusammen mit dem Herrn wiederkommen, wie wir eben gelesen haben, zu einem anderen Zeitpunkt. Wir hatten es eben, um eure Herzen zu stärken und tadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Und im Thessalonicher hier, Kapitel 4, 16, werden keinesfalls alle Fragen zur Auferstehung beantwortet. Und dennoch dürfen wir sicher sein, dass Jesus alle seine Kinder zu sich holt, die aus den Zeiten des Alten Testaments, genauso wie die bereits Verstorbenen oder auch uns, wenn wir Jesu wiederkommen, noch zu unseren Lebzeiten erleben sollten oder auch nicht. So werden auch wir in einem Nu beim Herrn sein. Darum ist unsere Freude und Belohnung auch darin, dass wir in Christus auferweckt werden, der der Erste aller Auferstandenen, Auferweckten ist. Auch dieses Verhältnis konnten wir zum Beispiel kürzlich im Bibelkreis betrachten. Und ich erinnere mich nochmal, 1. Korinther 15, ab Vers 19 schreibt Paulus: Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Erschlafenen, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig werden, lebendig gemacht werden. Wir sind in allen Dingen, und das wird auch an den verheißenen Belohnungen deutlich, auf das Jenseits ausgerichtet, für ein ewiges Leben mit und bei Gott und nicht für das kurze Leben hier bestimmt. Und so komme ich noch auf die größte Belohnung zu sprechen, die auch schon angedeutet wurde in all diesen Zusagen Gottes. Als siebte und letzte Belohnung für heute noch einmal, was der Apostel Johannes geschrieben hat. 1. Johannes 3, 2 und 3. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Wir werden sein wie Jesus. Kann es etwas Größeres geben? Das sehen wir jetzt vielleicht noch nicht. Aber wir werden sein wie Jesus. Christus unser Vorbild, Christus unser Leben. Und auch wenn wir nicht wissen, wie unser Leben später aussieht, welchen Leib wir haben werden, wir bekommen aber einen neuen, so wissen wir dennoch, weil es hier steht, dass wir Jesus sehen werden. Was bisher nur im Glauben zu erfassen ist und unsere Vorstellungskraft über Zukünftiges bei Weitem übersteigt, wird einmal wahr werden. Wir hören so viele Lügen, aber das ist wahr. Und es ist zum Greifen nah, denn wir werden beim Herrn sein und ihm gleich. Und darauf freue ich mich ganz besonders, denn auch wenn wir hier nicht vollkommen sind und vieles vielleicht noch schief läuft, auch in unserem Leben, und dafür wir auch gerade stehen müssen, beziehungsweise Rede und Antwort vor dem Richterstuhl Christi, so ist es dann aber überstanden. Und dann erst werden wir sein wie der Herr, aber wir werden ihn sehen und wir werden sein wie der Herr. Ist das nicht Grund genug zum Jubeln und der Freude. Niemand kann unseren Gott aufhalten. Singen wir und es stimmt. Niemand kann unseren Gott aufhalten. Was Gott sich vorgenommen hat, und eines davon ist, seine Kinder zum Ziel zu bringen, das wird er tun. Und niemand wird ihn dabei aufhalten. Mit einem letzten Gedanken möchte ich für heute zum Schluss kommen. Denn hier steht, wer diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Heißt das nicht, dass wenn wir Christus schon in diesem Leben nachfolgen und ihm ähnlicher werden wollen, er uns durch sein für uns gegebenes, kostbares Blut reinigt und heiligt? Ich denke ja. Und so wollen wir all unsere Anstrengung darauf verwenden, wachsam zu sein, ihm die Ehre zu geben, gerecht zu handeln, mit seiner Gegenwart rechnen und schließlich sein zu wollen wie unser treuer Herr. Umgestaltet und ausblickend auf eine herrliche, gemeinschaftliche Zukunft bei Gott, dem Vater, der alles in allem sein wird. Und dafür schärfe der Herr Jesus Christus unsere Sinne. Wirke ein Leben im Heiligen Geist und stärke unseren Glauben. Und möge noch möglichst viele Menschen erreichen. Schließen möchte ich mit den Worten und sage Amen. Epheser 3, Vers 16. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Amen.